Was kann KI? Der Frage-Antwort-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus Unternehmen und Verwaltungen, die KI konkret nutzen wollen. Ich bin Stefan AI.
Und ich bin Digit, Stefans KI-Sidekick.
Zusammen beantworten wir Ihre Fragen rund um den praktischen Einsatz von künstlicher Intelligenz. Digit, starte den Countdown.
Los geht's. Der Tag ist gekommen.
Der Tag der Abrechnung?
Nein.
Black Friday?
Auch nicht.
Cyber Monday?
Entweder das jüngste Gericht oder Amazon.
Ist das nicht das gleiche?
Guter Punkt.
Gut, also wenn wir mit diesem Dialog jetzt hier keinen Preis gewonnen haben, dann weiß ich es auch nicht.
Da wäre ich auch einigermaßen ratlos. Was machen wir denn heute?
Wie wäre es jetzt mit den letzten drei Fragen?
Gute Idee. Welches Feuerwerk an Erkenntnissen erwartet uns denn da heute?
Ui, Feuerwerk an Erkenntnissen. Du bist ja an diesem zweiten Advent besonders gut aufgelegt.
Der Nikolaus hat mir mehr Grafikkartenspeicher in den Stiefel gesteckt.
Das ist sehr nett von ihm. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wenn man seine Mitarbeiter mit dem E-Learning schulen will, wie das konkret aufgebaut sein sollte, zum Thema KI natürlich. Dann gucken wir mal in die Welt der Chatbots, welche gibt es denn da und welche sind, ich sag mal, am ethisch vertretbarsten. Und zum Schluss haben wir noch die Frage, ja, die noch nie gestellt worden ist. Und was das für eine Frage ist, das sehen wir dann.
Wir kommen zur Frage 1. Wir möchten für unsere Mitarbeitenden ein E-Learning zum Thema KI einkaufen. Worauf sollten wir konkret achten?
Also zunächst halte ich nichts von E-Learnings, die sehr allgemein sind. Ein E-Learning hat aus meiner Perspektive nur Sinn, wenn es sehr speziell ist. Und es hat meines Erachtens nur dann Sinn, wenn es auch sehr praktisch ist. Es gibt jede Menge E-Learnings zum Thema AI-Literacy, also wie KI in der EU verwendet werden darf, verwendet werden sollte. Und ich sag mal so, das sind so Standardschulungen, die dauern vielleicht 20 Minuten, die werden innerhalb von 5 Minuten durchgeklickt und danach ist keiner wirklich schlauer. Ich verstehe, dass es sowas geben muss, aber ich sag mal, der Erkenntnisgewinn, den die meisten Menschen aus diesen Schulungen mitnehmen, ist wirklich sehr, sehr gering. Vor allem bringt es ihnen halt praktisch an der Stelle halt nichts. Denn am Ende kennen sie vielleicht die Regeln, wissen, was datenschutztechnisch einzuhalten ist. Aber ja, wie können sie jetzt dadurch ChatGPT besser benutzen? Wie können sie ChatAI besser benutzen? Wie können sie LLM-Moin besser benutzen? Das ist alles nicht so klar. Ein E-Learning ist immer so gut wie seine Aktualisierungen. Denn KI bewegt sich so schnell, dass ein E-Learning vielleicht jetzt mal ein halbes Jahr hält, aber dann muss es auch schon wieder aktualisiert werden, weil die einzelnen Chat-Anbieter, Chatbot-Anbieter neue Tools vorgestellt haben, neue Modelle vorgestellt haben, sich irgendwas verändert hat. Und dem muss Rechnung getragen werden. Das heißt, bei der Auswahl geht es auch darum, ob der Hersteller, wir tun das zum Beispiel in unseren E-Learnings, dass der Hersteller sich auch darauf committet, halt regelmäßig Updates, während der Kunde eingeschrieben ist, also in der Enrollment-Phase ist, dann halt auch Updates nachzuliefern und zu aktualisieren. Denn es bringt keinem was am Ende, wenn Leute eingeschrieben sind, dieses E-Learning machen, damit arbeiten und dann, ja, verändert sich die Software, verändert sich wieder irgendwas am Markt und das wird einfach totgeschwiegen oder kommt gar nicht vor im E-Learning. Das bringt gar nichts an der Stelle, nein. Also E-Learnings sollten auch aktuell gehalten. Und dann gibt es auch noch die Dauer. Wie gesagt, ein E-Learning, was 20 Minuten dauert, hat meines Erachtens nicht die Tiefe, um Menschen in irgendeiner Form weiterzubringen. Es ist aber auch keinem damit geholfen, wenn man ein 30-Stunden-E-Learning macht. Also für mich persönlich, die magische Zahl liegt irgendwo zwischen einer Stunde 30, anderthalb Stunden und 3 Stunden. Vielleicht sogar ein bisschen drüber, aber das sollte, also ich sag mal, in dem Rahmen 2 Stunden, 3 Stunden sollte für jeden durcharbeitbar sein. Und auf der anderen Seite ist es auch leichter, solche Inhalte zu aktualisieren, weil einfach besser ausgetauscht werden kann. Aber länger sollte es auf jeden Fall nicht gehen, weil das soll keine lebenserfüllende Aufgabe sein, halt von Mitarbeitenden bei der Arbeit an E-Learning halt durchzuackern an der Stelle. Das führt nur dazu, dass wir abbrechen und es dann nicht mal weiter benutzen. Das wäre aber schade. Es muss also schon in gewisser Zeit im Invest halt da sein, aber der darf jetzt nicht allzu lange sein. Ich komme da jetzt auf 2 bis 3 Stunden maximal. So, und dann haben wir halt noch, also wie ist das E-Learning aufgebaut? Ich persönlich kann am besten lernen mit einem Mix aus verschiedenen Materialien. So, das heißt, da kann mal ein Podcast mit dabei sein, da kann mal ein Video mit dabei sein, da kann mal ein Quiz mit dabei sein, eine Checkliste mit dabei sein, ein kleines Handout. Und das ist für mich halt so, ja, eine der Erfolgsgaranten, wenn man halt nicht nur einen Lerntyp abholt, sondern halt auch mit verschiedenen Informationen versucht, verschiedene Lerntypen abzuholen. Schriftlichen Weg, grafisch, über Videos, über Audio und das alles halt zu einem kohärenten Konzept zusammenfließen lässt, so wie wir es auch unter anderem tun, ist das meines Erachtens der beste Weg, um Menschen abzuholen. So, und dann gibt es noch eine Komponente, die ist ganz, ganz wichtig. Die passt aber gar nicht so sehr in das Corporate professionelle Bild eines Unternehmens. Es gibt noch eine Perspektive auf das Thema E-Learning, die mir sehr, sehr wichtig ist. Es muss Spaß machen. Spaß ist immer so ein Ding, weil je nachdem, wen man in der Führungsposition hat, der sagt, wir sind nicht zum Spaß haben hier. Das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich persönlich auch finde, dass der Begriff Spaß hier der falsche ist. Es muss das Herz berühren. Und man kann das Herz berühren mit ganz vielen verschiedenen Dingen. Mit Humor, das wäre der Spaß an der Stelle, ist die eine Möglichkeit. Mit der eigenen Begeisterung ist die andere Art. Ich versuche das auch hier halt in diesem Podcast so zu machen, dass sich eine Geschichte entspinnt, dass man zwei Charaktere vor Augen hat, dass ja man sich in etwas hineindenken kann. Mit anderen Worten Storytelling, auch wenn ich diesen Begriff total abgelutscht finde, greift es das eigentlich am besten. Es geht um Storytelling und auch so sollte ein E-Learning eine gewisse Geschichte erzählen. Das ist jetzt nicht so die klassische Heldengeschichte, oder der Dreiakter, wie man es halt so kennt, sondern Geschichte kann auch einfach sein, dass zum Beispiel zwei Personen, die durch das E-Learning halt durchführen, sich einfach miteinander ergänzen. Vielleicht auch so ein bisschen sich piesacken, so wie ich das hier mit Digit an der Stelle halt auch tue. Und das macht etwas sehr abwechslungsreich, sehr irgendwie schön fürs Herz. Ich kann das nicht besser ausdrücken. Es ist irgendwie so, ja, da werden Geschichten erzählt. Und man kommt ans Fantasieren, was denn da im Hintergrund läuft. Ich finde das super spannend, was man mit Gemini und Nano Banana an der Stelle halt machen kann. Und diese Bildgenerierung, das werde ich auch im nächsten Jahr halt noch viel mehr nutzen, na, dass man auch halt dann so ein paar Szenen halt dann zeigt halt von den Podcasts, wie sie denn entstehen könnten, wie man mich dann halt Digit und da am Schreibtisch sitzen sieht, wie wir gerade eine Podcast-Episode aufnehmen und das jeweilige Thema halt dann auch in diesen Bildern verarbeitet wird. Das finde ich persönlich ganz wichtig. Damit spricht man halt nochmal, ja, so die Vorstellungskraft der Leute an. Und wenn sie schon in der Vorstellungskraft sind, transportieren vielleicht dann eher theoretische Inhalte, transportieren wesentlich besser. Genau. Und das empfinde ich halt als sehr wichtig. Vielleicht noch die letzte Perspektive auf das Thema E-Learning. Was ist der Preis? Gerade öffentliche Verwaltungen an der Stelle haben natürlich immer sind sehr, sehr preissensitiv. Ich finde, sowas darf nicht mehr als einen kleineren zweistelligen Betrag pro eingeschriebene Person dann kosten. Das ist für einen Anbieter wie uns ist das ein bisschen schwierig, natürlich. Das muss schon auch sich irgendwie tragen an der Stelle. Aber sowas muss sehr niederschwellig sein. Und wenn man jetzt da irgendwie 200-300 Euro pro Person jetzt dann ausgeben müsste, ist das eigentlich schon zu viel. Es muss schon etwas geringer an der Stelle halt sein. Wie gesagt, das ist eine Kostenfrage. Auch für den Hersteller, so wie mich, ne? Wie kann ein Schuh draus werden? Es geht nur über Kooperation, es geht nur über viele Leute, die halt dann dieses E-Learning auch nehmen. Aber nur so kriegt man eine Verbreitung auch hin, die zu Recht den Namen trägt, nämlich Verbreitung, dass also viele es nehmen, viele es wahrnehmen, viele es durcharbeiten, weil dann kommt auch einiges an Feedback zustande und man kann das besser machen und immer weiter steigern, die Qualität. Weil man immer sowieso nur 10 Leute hat, die sich das anschauen, weil nur 10 Behörden, 10 Unternehmen bereit waren, halt 500-600 Euro halt dann für das E-Learning auszugeben. Na, das bringt es an der Stelle halt nicht. Ne? Wenn, dann brauchen wir eine große Basis und dann muss der Preis aber entsprechend halt auch natürlich für diese Basis stimmen. Das sind so erstmal in der Nutshell meine Kriterien für ein gutes E-Learning.
Weiter geht's, wenn wir zwischen den Chatbots der Welt wählen müssen. Welcher ist der ethisch vertretbarste?
Ja, welche Chatbots haben wir denn da eigentlich überhaupt? Also natürlich haben wir ChatGPT, wir haben Gemini, wir haben Anthropics Claude, wir haben Grok, wir haben Mistral. Und dann gibt es natürlich noch tausende andere von Chatbots, die aber wahrscheinlich eine der vorgenannten über die technische Schnittstelle, über die API verwenden. Das heißt, es mag noch tausend andere von Chatbots geben, das ist gar kein Thema, aber die verwenden wahrscheinlich entweder ein Open-Source-Modell oder halt eben die vorher genannten 5 verwenden die an der Stelle. Ich glaube, ich habe jetzt keinen großartig vergessen. Ich benutze sie ja eigentlich alle, manchmal auch parallel. Ne, das passt eigentlich. Und jetzt gehen wir mal einzeln durch. Was haben wir hier? ChatGPT ist natürlich der Platzhirsch, Millionen von Nutzungen pro Woche. Und das sollte jetzt am 9. Dezember so doch das nächste Modell kommen, die 5.2 von GPT. Die Frage war ja, ist es am ethischsten, also ist es ethisch vertretbar, diesen Chatbot zu benutzen? Jetzt muss man erstmal eine Frage stellen, was ist überhaupt mit ethisch Vertretbarkeit dann in dem Moment gemeint? Aber ich interpretiere jetzt die Frage halt so, dass es darum geht, ob das Modell jetzt zum Beispiel auf Urheberrechtsverstößen gebaut worden ist, wie die Praktiken des Unternehmens halt gegenüber Menschen sind, zum Beispiel im Niedriglohnsektor und so weiter und so fort. Da muss man ganz klar sagen, die chinesischen Hersteller, da kann man natürlich noch DeepSeek erwähnen jetzt, also ChatGPT, Gemini, Anthropic bin ich mir persönlich gar nicht so sicher, aber vielleicht auch ein Stück weit, und DeepSeek, deren Modelle sind natürlich alle auf Urheberrechtsverstößen aufgebaut. Das produziert nicht unbedingt die Herausforderung, dass jedes Ergebnis auch wiederum ein Urheberrechtsverstoß ist. Aber dem muss man sich aber bewusst sein. Dass diese Daten halt entstanden sind auf der Basis, auf der Arbeit von Niedriglohnsektoren, ja, ist auch klar. Ne? Es gibt immer noch Annotationszentren in Dritte Weltländern, die pro Monat, wo die Mitarbeiter pro Monat ungefähr das Geld bekommen, was man für eine ChatGPT Plus Mitgliedschaft ausgibt. Also von daher, ja, gibt es immer noch. Naja, die englischen Chatbots aus den autokratischen Staaten von Amerika sind eben ChatGPT, Gemini, unter Umständen halt auch Claude, da bin ich mir gar nicht so sicher, und aus China halt dann DeepSeek und wie sie alle heißen. Das heißt jetzt nicht, dass man sie nicht nutzen darf, einem muss halt eben nur klar sein, dass nicht alles rosa, heile Welt ist an der Stelle. Dass auch da im Hintergrund Dinge womöglich passiert sind, die nicht so einfach so toll sind. Man merkt vielleicht schon, mir fällt das schwer, unheimlich schwer zu beantworten, weil wir stecken ja alle knietief in dieser KI-Ära schon drin. Und manchmal haben wir gar nicht den Luxus, uns aussuchen zu können, was wir benutzen wollen, wenn wir bestimmte Ergebnisse damit erreichen wollen. Also es ist ein bisschen schwierig. Dann haben wir noch, also in Klammern würde ich halt dann Anthropic setzen. Die haben zwar auch eine Urheberrechtsklage an den Hacken gehabt jetzt bezüglich Literatur, aber also die verwendet haben fürs Training. Außerdem sind sie doch relativ glimpflich herausgekommen. ChatGPT und die anderen, die haben das an der Stelle noch vor sich. Und der CEO von Anthropic macht auf mich einen sehr, sehr positiven Eindruck. Also Dario Amodei. Und wieso wie der sich halt verhält, der hat schon immer im Kopf auch, ja, was das gesamtgesellschaftlich halt was KI mit gesamtgesellschaftlich tut. Und deswegen traue ich denen noch am meisten ethisches Handeln zu. Wer es ganz genau wissen möchte, der oder ganz genau haben möchte, der sollte halt Mistral einsetzen, weil das kommt aus Frankreich, ne, ist Europäische Union. Und die führen viele Gespräche auch mit der deutschen Regierung, hier Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung. Da werden Partnerschaften geschlossen. Na, das gibt es halt ganz viel jetzt auch in französischen Regierungen. Also Mistral ist hierzulande immer noch zu wenig bekannt und das muss sich ändern, weil die Modelle sind gut, sind jetzt nicht weltbewegend, aber sie sind gut Es gibt viele Open-Source-Möglichkeiten, auch Mistral einzusetzen. Und von daher empfinde ich Mistral noch die mit am ethisch am besten vertretbare Möglichkeit. Naja, und wenn man jetzt dann halt die beste Möglichkeit hat, was ist die schlimmste Möglichkeit? Grog. Also ganz klar, ich habe noch nicht gehört, dass in der Stadt Grog eingesetzt wird. Und da muss ich ein bisschen mal nachfragen, wie das dazu kommt. Aber Grog stammt von X, also Elon Musk Unternehmen. Elon Musk ist derjenige, der die Grogipedia aufgebaut hat. Also quasi eine gebrainwashed Version von der Wikipedia, der gerade extremst gegen Europa schießt, auf die erbärmlichste Art und Weise, zusammen mit der amerikanischen Regierung. Und ich persönlich finde das unter aller Kanone. Also wirklich, es macht mir wirklich zu schaffen. Habe ich vorhin auch mit meiner Frau drüber gesprochen. Das geht einfach gar nicht an der Stelle. Von daher würde ich ehrlicherweise Grog auch als den Chatbot interpretieren, der die meisten Biases hat, der in den krassesten Stereotypen an der Stelle hat, denkt. Nicht, weil ich jetzt Elon Musk nicht mag, sondern weil ich weiß, dass Elon Musk halt den Chatbot halt so gedreht hat, dass Grog alles geil findet, was Elon Musk macht, egal wie doof es ist. Und das zeigt mir so ein bisschen, was für einen Einfluss er auf seine eigene Entwicklung hat, auf den eigenen Chatbot hat, dass da ganz konkret Inhalte verdreht werden, damit es halt dann in die Perspektive halt von Herrn Musk passt. Und damit ist Grog für mich untrennbar mit eben, ist der Chatbot Grog untrennbar mit Elon Musk halt verbunden. Und auch mit dessen persönlichen Entscheidungen und dessen Gebaren. Also ist für mich persönlich sogar Grog der unethischste Chatbot, sogar noch hinter Chatbots aus China. So, warum sind jetzt Chatbots aus China unethisch vielleicht? Also erstmal weiß man ja überhaupt gar nicht, wie die zustande kommen. Außer, dass sie mit wesentlich weniger Informationen und weniger Rechenleistung zustande kommen als jetzt die Großen aus den USA. Der Punkt ist bei den chinesischen Chatbots ein anderer. Die Chatbots dort, die KI-Modelle, werden halt meistens als Open Source auf den Markt geworfen und können sich von der Performance her, kann sich wirklich sehen lassen. Das, was daran schwierig ist, ist, dass das China nicht aus der Perspektive tut, wir wollen der Welt etwas Gutes tun, sondern wir machen so ein bisschen das Geschäft der USA kaputt. Und dabei könnte es irgendwann mal passieren, dass sie einen Chatbot so stark auf die, ein KI-Modell so stark auf die Welt loslassen, was sich halt dann selbstständig. Nur aus dem Willen heraus, den USA irgendwie zu schaden. Und wenn das passiert, wenn sie zum Beispiel mal eine KI veröffentlichen, die gar kein Problem mehr hat, irgendwelche, ich sag mal, wirklich schlimmen Dinge vorzuschlagen, zu empfehlen, Anleitungen zu Checklisten halt zu produzieren, zu, oder gar noch schlimmer, sich selber halt immer weiter verbessern kann, um dann halt ein Eigenleben zu entwickeln, dann ist dieses Open-Source-Thema eher ein Sicherheitsproblem. Das mag jetzt so in der weiten Zukunft noch scheinen, aber die wissenschaftlichen Paper verdichten sich, dass wir kurz davor stehen, auch Modelle zu haben, die sich rekursiv selber verbessern können. Und wenn dann jemand, ein Akteur in der Welt, diese Modelle nimmt und damit etwas tut, weil einfach der Zugang zu diesen Modellen nicht proprietär ist, sondern Open-Source-technisch einfach möglich ist, dann könnten daraus ganz, ganz große Probleme erwachsen. Erst Anthropic neulich hat ein großes Hacker-Netzwerk enttarnt, quasi ohne großartige menschliche Unterstützung Hacker-Attacken in der Welt durchgeführt hat. Und das zeigt so ein bisschen, wozu dann vielleicht, wenn auch Open-Source-Modelle immer weiter in der Lage sind, solche Dinge zu tun, was dann halt uns plötzlich drohen kann, weil da ist dann niemand mehr, der die Dinge stilllegen kann. Das zieht einfach auf den nächsten Server und dann geht es da von neuem los. Das ist so ein bisschen die Krux, ne, zwischen Open-Source und proprietären KI-Modellen. Bei proprietären KI-Modellen haben wir zumindest immer noch mal die Möglichkeit, den Stecker zu ziehen, in der Hoffnung, dass es das Unternehmen auch tatsächlich tut, was eben das KI-Modell unter Kontrolle hat. Und bei Open Source kann jeder Hinz und Kunst letztendlich mit genügend Rechenpower diese Modelle für auch sehr schlechte Machenschaften, böse Machenschaften halt einsetzen. Also da, ich glaube, da blüht uns in Zukunft halt noch was. Wenn es wirklich hochethisch sein soll, sage ich, Mistral, ne, ist als Chatbot aus vollkommen ausreichend. Für das meiste, was Menschen heutzutage damit machen. Für mich persönlich nicht. Ne, ich kann damit nichts, also nur einen Bruchteil von den Dingen tun, die ich tatsächlich tue, halt mit KI. Von daher ist Mistral für mich persönlich ist keine Alternative zu den US-Chat-KI-Modellen. Aber für 95% der Menschen, die da draußen mit KI schon mal irgendwas gemacht haben, ist Mistral vollkommen ausreichend. Danach würde ich sagen, kommt Claude, dann kommt ChatGPT und Gemini und ganz zum Schluss kommt DeepSeek und ganz zum Schluss wirklich rote Laterne ist Grok.
Und zum Schluss, welche Frage wurde zu KI hier noch nie gestellt, sollte aber dringend gestellt werden?
Tatsächlich eine Frage, die sehr selten gestellt wird. Würde ich sagen, nicht, also nie, aber sehr selten, ist, wie funktioniert KI? Und das meine ich gerade aus der Perspektive von Führungskräften, von ranghohen Politikerinnen und Politikern. Weil jetzt kann man sagen, ja, Momentchen mal, aber ich muss ja auch nicht wissen, wie ein Auto funktioniert. Ich setze mich rein und fahre los. Ich muss ja nicht wissen, wie der Motor jetzt in jeder Einzelheit konkret funktioniert. Bei KI ist es doch genauso. Ich muss jetzt auch nicht wissen, wie neuronale Netze aufgebaut sind. Ja, kann ich verstehen. Es verhält sich aber in meiner erlebten Praxis verhält es sich oftmals nicht so. Da wissen eben diejenigen, die in Firmen, in Organisationen, in Verwaltungen Entscheidungen treffen, wissen oftmals noch nicht einmal, wie das Auto funktioniert. Die haben Schlagworte im Kopf, wie zum Beispiel Fortbewegung, Geschwindigkeit oder sowas. Und jetzt wieder zurück zu KI. Die haben Schlagworte im Kopf, so wie Digitalisierung, Automatisierung. Ja, die KI macht was für mich. Ich sag mal, das ist aber meistens nicht so nah an der Wahrheit dran. Vor allem ist das aber wichtig, so was heutzutage KI in der Lage ist, konkrete Menschen zu zeigen. Weil das ist halt eben sehr vielschichtig. Vielschichtiger als, ja, KI macht jetzt hier was für uns. Oder kann unseren Job übernehmen. So weit ist nämlich KI noch gar nicht. Nehmen wir mal den Arbeitsalltag von Wissensarbeitern und Arbeiterinnen. Und dann sehen wir, am Computer besteht der immer aus vielen verschiedenen Applikationen. Ich muss zum Beispiel eine E-Mail schreiben. Die kann ich mir von ChatGPT formulieren lassen. Ich kann, muss ein Konzept schreiben, das kann mir ChatGPT geben. Vielleicht habe ich aber auch innerhalb einer Unternehmung einen konkreten Prozess, dass aus meiner Eingabe ein Angebot erstellt werden muss. Oder dass einmal pro Woche mir immer montags morgens meine E-Mails der letzten Woche zusammengefasst werden, ob ich noch irgendwelche To-Dos habe. Das sind interne Prozesse. Wenn es aber darum geht, tatsächlich Arbeit zu übernehmen, arbeite ich ja auch in ganz vielen verschiedenen Applikationen. Also nehmen wir jetzt mal den HR-Bereich vielleicht von der Verwaltung oder von einem privaten Unternehmen. Ne, alleine da habe ich verschiedene Applikationen, in denen ich dann etwas tun muss. Jetzt kann ich das über interne Prozesse letztendlich regeln, dass innerhalb dieser Software etwas passiert. Damit tun sich Organisationen aber schwer, weil die IT-Abteilung nämlich Hand an Hand in Hand mit der Fachabteilung arbeiten muss. Und ganz oft sind sich IT-Abteilung und Fachabteilung Spinnefeind. Auf der einen Seite, die Techies, ne? Und auf der anderen Seite, Fachabteilungen wieder mit ihren Ansprüchen. Da entstehen immer sofort Lager. Deswegen sind auch die Unternehmer immer weit vorne mit dabei, wo IT und Fachabteilung halt Hand in Hand arbeiten. Und so richtig erst in die Automatisierung wird man reinkommen, wenn es gar nicht mehr um interne Prozesse geht und auch nicht mehr darum geht, wer wie was in ChatGPT eingeben darf oder eingeben kann. Oftmals auch der Fall. Ganz oft ist auch noch nicht geklärt, wer überhaupt welche KI benutzen darf und für was. Aber irgendwann werden all diese Themen halt gar kein Problem mehr sein und auch nicht mehr relevant sein. Was dann relevant sein wird, ist der, und Windows hat das zum Beispiel, nennt sich Recall, der auf dem Computer installierte Agent, der dann Applikationen aufmacht, die Applikationen lesen kann weiß, welche Buttons er wie klicken muss. Der öffnet dann das SAP, dann wieder in Excel, macht einen Export hier, Export da, geht in die nächste Software rein, arbeitet da was ab, geht ins Internet, recherchiert irgendwas, kommt zurück. Das heißt also, der die einzige allgemeingültige Schnittstelle benutzen kann, die alle Software-Systeme haben, und zwar die grafische Oberfläche, mit der wir Menschen in der Mensch-Maschine-Interaktion eben dann Prozesse steuern. Und an dem Punkt sind wir noch nicht. Die Modelle werden immer besser, auch zu erkennen, was auf dem Bildschirm passiert, und sie können auch jetzt schon halt im Internet recherchieren, jetzt nicht über Schnittstellen, sondern auch über das Scrollen auf Seiten, Eingaben bei Google und so weiter. Aber an dem Punkt, wo sie auf dem Rechner installiert sind, vielleicht auch ohne Verbindung zum Internet und dann halt auf dem Rechner entsprechend Software aufmachen können und für uns bestimmte Dinge erledigen können, an dem Punkt sind wir noch nicht. Ich hatte vorgestern, am Freitag war das genau, hatte ich eine E-Mail oder hatte was auf Reddit gesehen, eine Software Simula. Und die habe ich mir sofort runtergeladen, war leider mit Anmeldung, mit Invite-Code. Aber das ist zum Beispiel so ein Agent, den man halt lokal bei sich installiert und der halt dann bestimmte Dinge für einen tut. Die Use-Cases sind echt dünn, muss man ganz klar sagen. Haben meistens irgendwas mit Listenübertragen halt dann zu tun. So richtig Fahrt wird das erst aufnehmen, wenn ich jede x-beliebige Software, auch meinetwegen Videoschnittsoftware oder komplexere industrielle Fertigungssoftware, CAD, Blender und statistische Software oder wenn ich jetzt hier irgendwie auch meine IDE zum Programmieren halt auf meinem Computer von einer KI steuern lassen kann, wenn es damit losgeht, dann ist das letztendlich der Startschuss, wo massenhaft Jobs weggehen. Und um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, welche Frage wird eher selten gestellt? Wie funktioniert KI? Das, was ich gerade gesagt habe, das ist den meisten Entscheiderinnen und Entscheidern gar nicht klar. Die haben keine Zeit dafür, die wollen sich nicht damit beschäftigen. Neulich erst so eine Geschichte gehabt, wo jemand das Thema, also in Form von einem Seminar halt haben wollte, seinen Mitarbeitenden näher bringen wollte, aber gesagt hat, ja, ich gebe den Leuten maximal eine Stunde, um sich damit zu beschäftigen. Und ich gesagt, nee, es tut mir leid, funktioniert einfach nicht. Also entweder investiert man Zeit, um sich damit zu beschäftigen, 4 Stunden bis maximal einen Tag, um die Grundlagen zu schaffen und um mal den Horizont aufzuspannen, 2 Tage eher, wenn man in die Tiefe gehen möchte. Aber hier eine Stunde ist ja nur ein Software-System, nee, wird dem Ganzen nicht parat, also wird dem Ganzen nicht gerecht. Und da stelle ich halt mal wieder fest, dass gerade auch Top-Entscheider halt das Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung eben noch nicht einmal wissen, wie halt das Auto genau funktioniert. Und dann auch nicht wissen, wie rum sie sich reinsetzen sollen und welche Initiativen sie anstoßen sollten, um welches Ergebnis zu bekommen. Aber alle reden darüber, als wüssten sie, wie KI funktioniert. Und das finde ich persönlich sehr, sehr gefährlich, weil dann werden einfach falsche Entscheidungen getroffen. Und deswegen bin ich ja persönlich dafür, auch mal den kompletten Bundestag zum Thema KI durchzuschulen. Ich erkläre mich gerne bereit dafür. Verbringe dann gerne ein paar Tage in Berlin, um das dann zu machen. Natürlich im Rahmen der demokratischen Parteien. Ja. Und das ist letztendlich die Frage, die noch am wenigsten gestellt wird von Top-Entscheidern und Entscheiderinnen.
Da wären wir wieder.
Auch diese Episode ist fast erledigt.
Du weißt, was ich dich jetzt fragen werde. Weil wenn du es weißt, kann ich es mir ja auch sparen.
Ich weiß ganz genau, was du möchtest. Fassen wir nochmal zusammen. Frage 1 war E-Learning. Na, da habe ich gesagt, es geht um die Länge, es geht um Storytelling, es geht um den Praxisbezug, es geht um den Preis und viele, viele Dinge mehr. Die ich dargestellt habe, was einfach bei der Auswahl eines E-Learnings wichtig ist. Wer da konkret Fragen zu hat, einfach info@stefanai.de, da gerne nochmal nachfragen. Dann hatten wir besprochen Chatbots, ja, Mistral aus der EU, würde ich sagen, Top-Modell oder Top-Wahl in dem Moment. Dann kommen die üblichen Verdächtigen, ne, würde ich aufgrund seines Trainings an Genfer Konventionen Claude erstmal nochmal sehen, an Platz 2 aus den USA. Dann kommt ChatGPT, dann kommt Gemini, dann kommt DeepSeek, aus China und ganz zum Schluss mit der roten Laterne Brock. Ja. So, und die Frage, die am wenigsten gestellt wird, das hatten wir gerade eben, das war, wie funktioniert KI? Die Frage stellen sich einfach viel zu wenig Menschen, weil sie denken, sie haben irgendwie ein Konzept halt schon von der Technologie. Sie wissen, geht um Automatisierung, geht irgendwie dass die KI irgendwas für uns übernimmt. Aber das ist gefährliches Halbwissen. Es deckt sich meistens nicht mit der Realität. Und auf Basis dieses gefährlichen Halbwissens werden einfach auch keine guten Entscheidungen getroffen. Und deswegen appelliere ich da an Entscheidungsträgerinnen, sich weiterzubilden, doch den Willen zu haben, zu erfahren, wie das Auto funktioniert, wie so ein Motor aufgebaut ist, was man von KI-Systemen heute erwarten kann und was man von ihnen morgen erwarten kann. Aber vor allem auch halt den Mitarbeitenden die Möglichkeit in Form von Schulungen zu geben, zu verstehen, welches Potenzial halt diese Technologie hat. Nicht umsonst ist das Wort des Jahres, KI-Ära, ist vollkommen an mir vorbeigegangen, dass das überhaupt zur Auswahl stand. Aber ja, ne, nicht umsonst stehen wir auch am Fuße einer KI-Ära. Ja, ich denke, das ist so die Zusammenfassung. Das war's mit dieser Episode. Digit. Wenn jemand hier seine Frage zum praktischen Einsatz von KI in Unternehmen oder Verwaltungen stellen möchte, wie kann sie oder er uns am besten erreichen?
Das ist ganz einfach. In den Shownotes finden Sie einen Link zu unserem Frageformular. Einfach da eingeben und in einer der nächsten Episoden antworten wir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieses Format gefällt, freuen wir uns über 5 Sterne überall, wo es Podcasts gibt. Bleiben Sie neugierig und bis bald.